»Chef, ich schlage vor, wir fahren mit dem Förster, der hat ein geländegängiges Auto«, polterte Geiger rücksichtslos in Tannenbergs schmerzlichen Erinnerungsschub. Immer noch in seinen andächtigen Gedanken schwelgend, ergriff Tannenberg unwillig die ihm von Revierförster Kreilinger entgegengestreckte Hand. »Ach Gott, was für ein herrlicher Sommermorgen! Kühl, klar und Vollmond, einfach spitze!« »Da gehe ich heute Abend selbstverständlich auf die Jagd«, frohlockte der ganz in grün gekleidete Waldschrat, den Tannenberg spontan in die Kategorie Unsympath einordnete. »Warum hat dieses barbarische Jägervolk nur so viel Spaß daran, friedliche, wehrlose Waldbewohner heimtückisch abzuknallen?« fragte sich Tannenberg gerade, als sein Kopf unsanft an den oberen Türholm geschleudert wurde. »Mensch, müssen Sie denn in jedes Schlagloch fahren?« »Entschuldigung, aber wir sind hier schließlich im Wald und nicht in der Fußgängerzone«, entgegnete der Gescholtene trotzig. »Da vorne ist es übrigens schon.« Tannenberg sah bereits von Weitem die rot-weißen Kunststoffbänder, mit denen der Ort des Verbrechens bzw. der Fundort der Leiche abgesperrt war. Unwillkürlich musste er an den ersten FC Kaiserslautern denken, der gestern Nachmittag durch eine blamable Vorstellung beim FC St. Pauli mal wieder an einem internationalen Wettbewerb im wahrsten Wortsinne verspielt hatte. Als er den schmalen, dicht mit Brennnesseln und Himbeerbüschen umzäunten Pfad zum Pfaffenbrunnen emporstieg, war er froh darüber, das Abonnement für seine Dauerkarte auf der Nordtribüne schon vor Jahren gekündigt zu haben. Denn für das, was sich heute im Profifußball abspielte, hatte er kein Verständnis mehr. Gestern Morgen hatte er gelesen, dass wegen der Kirchpleite die völlig überzogenen Millionengehälter dieser verwöhnten Balljongleure durch Bundesbürgschaften abgesichert werden sollten. Unglaublich! »Ja, es ist wirklich unglaublich, Chef, was Sie gleich sehen werden«, bemerkte plötzlich der direkt vor ihm gehende Geiger. Inzwischen hatte Tannenberg den ersten der sieben Sandsteinfindlinge erreicht, die man vor Jahrzehnten am Steilhang unterhalb der Schutzhütte wie eine große Steintreppe übereinander getürmt hatte. Zunächst sah er nur zwei über den Felsblock hängende nackte Füße, dann, nachdem er keuchend den beschwerlichen Rest des Anstiegs bewältigt hatte, das ganze Bild. Ja, es war ein Bild, ein Kunstwerk, ein kunstvoll gestaltetes Arrangement, das sich ihm hier oben darbot. Diese Begrifflichkeiten waren zwar durchaus makaber, handelte es sich ja schließlich um einen toten Menschen, der wie auf einem Altar oben auf der roten Sandsteinplatte lag, so aufgebahrt, wie man vielleicht früher Menschenopfer irgendeinem heidnischen Gott dargebracht hatte. Aber Tannenberg ließ diese Assoziationen unzensiert zu, ja, er sprach sie sogar auf sein Diktaphon, das er immer bei sich trug. Schließlich hatte er von Kriminalrat Weilacher gelernt, dass der erste Eindruck, den man vom Tatort, dem Zustand der Leiche und so weiter gewann, extrem wichtig war und oft entscheidenden Einfluss auf die weiteren Ermittlungen hatte. Als Tannenberg nur noch wenige Schritte von der bis auf die fehlenden Schuhe vollständig bekleideten Toten entfernt war, musste er im ersten Moment unwillkürlich an das friedlich schlummernde Dornröschen denken. Während er aber ein wenig näher an die tote Frau herantrat, verabschiedete sich dieser merkwürdige Gedanke genauso schnell aus seinem Bewusstsein, wie er aufgetaucht war. Denn was er jetzt zu Gesicht bekam, hatte absolut gar nichts mehr mit dem Bild eines lebensnah hergerichteten friedlichen Leichnams zu tun, wie man ihn von kirchlichen Trauerfeiern her kennt. Auf dem fahlen Antlitz der Toten konnte man zwar auf den ersten Blick keine Verletzungen erkennen, aber das Gesicht der Frau war total entstellt, völlig verzerrt, mit weit aufgerissenem, schiefem Mund und kreisrunden Glotzaugen. Genau wie »Der Schrei« von Edvard Munch, dieses abscheuliche Gemälde, das Tannenberg einmal in einer Kunstausstellung gesehen hatte. Dieses stumme Entsetzen, diese abgrundtiefe Verzweiflung. Die schreckliche Totenfratze hatte ihn zunächst derart in ihren Bann gezogen, dass er erst einige Augenblicke später ein Detail an der Toten wahrnahm, das er, obwohl schon seit 20 Jahren beruflich mit Mord und Totschlag beschäftigt, wirklich noch nie gesehen hatte. Geiger hatte recht gehabt, es war unglaublich. Die Kehle der toten Frau war etwa 5 Zentimeter breit aufgeschlitzt worden und in den klaffenden Spalt hatte irgendjemand Pfifferlinge gesteckt, 3 große, dottergelbe Pfifferlinge. »Komm, Wolf, lass uns erstmal unsere Arbeit fertig machen. Du und der Doc können nachher in aller Ruhe von mir aus den ganzen Sonntag über die Leiche betrachten und antatschen. Aber jetzt sind erstmal wir dran. Ich hab nämlich heute noch was anderes vor«, sagte Kriminaltechniker Mertl und schob den in Gedanken versunkenen Tannenberg ein wenig zur Seite. Rainer, warum hat die Frau denn nicht mehr Blut verloren, wenn man ihr die Kehle durchgeschnitten hat?« fragte Tannenberg den Gerichtsmediziner, dem man deutlich anmerkte, dass er nur sehr widerwillig bereit war, den in groteske, weiße Ganzkörperanzüge gehüllten Mitarbeitern der Spurensicherung den Vortritt bei der Erstbegutachtung des weiblichen Leichnams zu überlassen. »Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Mörder hat nur den Kehlkopf geöffnet und dabei peinlich genau darauf geachtet, keine Arterie zu verletzen, oder er hat die Frau anschließend umgezogen. Aber wie immer, lieber Wolfram, genaueres erst nach der Obduktion«, antwortete Dr. Schönthaler. Ritualmord, Fragezeichen. Opferung auf Altar. Wem soll geopfert werden? Tannenzweige, Tannenzapfen und anderes Waldzeug sind wie Blumenschmuck um die Tote herumgelegt, sagte Tannenberg zu seinem Diktiergerät. Fichtenzweige und Zapfen, keine Tannen. Was? Lieber Herr Kommissar, bei diesem, wie Sie es ebenso lieblos genannt haben, Waldzeug, handelt es sich nicht etwa um Tannen, sondern um Fichten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das andere Waldzeug sind Bucheckern und Kiefernzapfen. Und das da oben hinter dem Kopf sind Eichensprösslinge. Und was da außen rum liegt, sind Blüten des roten Fingerhuts, dozierte Kreilinger. Sehr giftig. Aber wie schon Paracelsus betont hat, die Dosis macht das Gift. Schließlich ist Digitalis ein sehr bewährtes Herzmedikament, ergänzte der Gerichtsmediziner. Danke für die umfassende Belehrung, meine Herren, entgegnete Tannenberg und setzte seinen Monolog mit dem Diktiergerät fort, nun allerdings mit gebührendem räumlichen Sicherheitsabstand, den er sich dadurch geschaffen hatte, dass er sich umgehend auf die andere Seite des Totentisches begeben hatte. Da er dort etwas erhöht auf einem kleinen Sandsteinpodest stand, konnte er die Tote aus einer anderen Perspektive betrachten.